Radio Ennepe Ruhr am Morgen mit Flo Franke.
Es ist eine der Entdeckungen der letzten Jahre bei uns. Eine riesige neue Höhle am Klutertberg mit Tropfsteinen und jetzt schon fast 1000 Metern Gängen, habe ich gelesen. Die Paradieshöhle. Deswegen ist Höhlenforscher Stefan Vogt heute Morgen live bei mir im Studio. Guten Morgen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Ja, Glück auf. Schön, dass ich da sein kann.
Du bist einer der Ersten, die da überhaupt reingehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so in so eine Höhle steigt und noch nicht weiß, was einen erwartet?
Naja, das ist das coolste Gefühl der Welt, weil das ist ja das, was uns antreibt. Neugier. Und wenn man was, worauf neugierig ist und man findet Neuland, das heißt, da wo noch nie ein Mensch war, das ist so der Kick. Besser geht's nicht eigentlich.
Ja, und diesen Kick, den wollen wir gleich mal so ein bisschen auf die Spur kommen. Was mit der Höhle passiert, wie sie erforscht wird und was das für die ganze Region auch bedeutet, da sprechen wir gleich drüber hier im Live-Talk heute mit Höhlenforscher Stefan Vogt. Ich freue mich sehr drauf. Flo Franke hier, habt einen schönen Dienstag da draußen. 8:08, guten Morgen bei Radio Ennepe Ruhr. Es ist eine Sensation. Unter einem Tennisplatz am Klutertberg wurde eine neue riesige Höhle entdeckt. Mit Tropfsteinen und endlosen Gängen. Zumindest stelle ich es mir so vor. Einer, der das bestätigen oder abstreiten kann, ist Höhlenforscher Stefan Vogt. Heute Morgen bei mir live im Studio. Wir sprechen über die Höhle. Stefan, warum ist das so ein besonderer Fund? Was macht diese Höhle so extrem selten oder besonders?
Naja, die Höhle ist ganz anders als die anderen Höhlen im Klutertberg. Sie hat nämlich unglaublich viele Tropfsteine. Das ist eher nicht so unser Ding im Klutertberg. Wir sind ja eher so auf Korallen spezialisiert. Die Kalke, da sind versteinerte Korallenriffe. Aber da ist alles drin. Und da ist eben auch das drin, was vielen anderen Höhlen fehlt. Riesige Tropfsteinbildungen, bis zu 4 Meter hohe Sinterkaskaden, 1,5 Meter hohe Stalagmiten und so weiter und so fort. Das ist absolut der Kick. Und das andere ist natürlich, du läufst einfach durch riesige Gänge. Ne? Einfach so.
Wie wurde die Höhle denn entdeckt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, 1000 Meter Gänge und riesige Tropfsteine, das muss doch aufgefallen sein. Aber anscheinend ist sie sehr gut versteckt gewesen, was?
Naja, vor der Hacke ist dunkel. Ne? Höhlen kann man eben eigentlich nicht orten. Und wir hatten immer schon versucht, mehr oder weniger an dieser Stelle was zu finden, weil wir sind ganz im Westen des Klutert-Höhlensystems. Dort gibt es eine kleine Höhle, die Russenhöhle. Vor 10 Jahren habe ich da im Winter Nebelfahnen rauskommen sehen. Und das ist eigentlich ein Zeichen, da ist noch mehr hinter. Die Russenhöhle ist so 100 Meter lang. Das ist eigentlich nichts. Ja. Also müsste da eigentlich noch mehr sein. Und dann haben wir dann versucht, diese Tennisplätze zu kaufen. Das war zu teuer. Haben dann aber letztendlich doch, die Möglichkeit gehabt, einen Teil der Tennisplätze zu übernehmen. Und dann sind wir hinten an die Felswand gegangen. Da war aber kein Kalkstein. Wir waren also zu hoch. Ne? Und jetzt hast du so einen glatten Tennisplatz. Wie kommst du jetzt an die Höhle? Scheiße eigentlich. Ja? Ne? Aber dann kam uns die Bundeswehr zu Hilfe, der Geologische Dienst, mit dem wir eng zusammenarbeiten, aus Krefeld. Die hatten also Kontakt mit der Bundeswehr. Und die haben eine Methode gefunden oder mehrere Methoden gefunden, Hohlräume zu orten. Und da, wenn ich was kann, ist es labern. Ne? Dann habe ich natürlich gesagt, wenn ihr da eine Nagelprobe haben wollt, dann geht das nur in Ennepetal, weil wir haben nur diese 10 Meter Kalkstein. Höhlen sind nur im Kalkstein. Und wenn da nichts in diesen 10 Metern ist und eure Methode zeigt euch das an, dann ist die Methode scheiße.
Ne? Wie lief das dann ab? Das heißt, die kamen dann mit schwerem Gerät oder was und haben da gemessen? Oder war das irgendwie sehr unauffällig?
Oder? Die kamen also mit schwerem Gerät für 2 Tage, letzten April. Und haben dann erst über die Bismarckhöhle gemessen, die wir kannten, weil wir wollten ja wissen, funktioniert das jetzt? Mhm. Die kannten die Höhle nicht, wir kannten sie, deshalb war spannend. Und Halleluja, die haben genau diese Höhle geortet, genau in der richtigen Tiefe. Und da habe ich gesagt, ja, dann können wir mal oben auf den Tennisplatz gehen. Und den hatte ich gerade 3 Tage im Besitz. Und dann sind wir da oben mit der Bundeswehr hochgegangen, haben zuerst Geoelektrik gemacht, haben in 7 Meter tiefen Schacht geortet, eine große Halle geortet. Und mit einer anderen Methode dann direkt auf dem Tennisplatz so kleine Räume. Da haben wir natürlich zuerst wollten wir die große Halle haben, haben dann mit dem Elektrohammer uns 7 Meter nach unten gemeißelt. Also händischen Brunnenbau können wir jetzt, ja. War eine Schweinearbeit und wir haben nichts gefunden.
Ah.
Ja, dann haben wir noch gebohrt, aber irgendwie funktionierte das nicht. Da war nichts, ja. Dann hat man erstmal einen Frust, denkt, scheiße, die können mir jetzt alle gestohlen bleiben, ja. Und wir hatten einen 6 Meter langes PVC-Rohr gekauft, weil die oberen Meter sind natürlich im Lockermaterial, die müssen abgesichert werden. Davon haben wir 3 Meter verbraucht. Ja, und nach 2 Meter Frust haben wir dann gesagt, nach 2 Wochen Frust haben wir dann gesagt, komm, wir versuchen dann nochmal mitten auf dem Tennisplatz. Da sollte in 4 Meter, sollte kein offener Hohlraum sein, sondern ein Erdfall. Naja, und dann haben wir mitten am Tennisplatz an der Stelle der Bundeswehr haben wir angefangen zu graben. Wir haben uns aber noch eine zweite Meinung angehört. Ist ja wie bei Krankheiten. Man soll ja, immer mal eine zweite Meinung haben. Ein guter Freund von mir ist ein Wünschelrutengänger. Haben wir gesagt, komm, geh du mal da drüber. Und alle im Arbeitskreis haben gesagt, jetzt ist der Fuch total durchgeknallt. Ne? Aber der hat genau die gleichen Strukturen gefunden wie die Bundeswehr. Unglaublich, aber wahr. Und dann haben wir wirklich gesagt, komm, wir hauen da jetzt nochmal ran. Im November, Mitte November sind wir dann da angefangen, haben uns dann erst durch Lockermaterial gegraben, das Rohr eingebaut, Schachtringe oben drüber gesetzt und in 4 Meter standen wir schon wieder am Felsen. Ah. Mann, kann das denn wahr sein? Ja, und der Felsen war aber anders, war zerfressen. Und was besonders war, normalerweise in so Schächten muss man immer bewettern, weil man an dem CO2, was man ausatmet, irgendwann erstickt. Oh. Ne? Man verbraucht ja Sauerstoff, weiß ja jeder.
Ist gut zu wissen.
Deshalb muss eigentlich so ein Schacht bewettert werden. Mhm. Und bei dem war das gar nicht mehr nötig. Und dann haben wir auch diesen Erdfall gefunden, den die Bundeswehr geortet hat, in 4,20 Meter Tiefe. Lagen also die Steine steil, da sah man, das war irgendwann mal da reingestürzt. Und dann sind wir praktisch zwischen der Felswand und diesem Erdfallkegel, haben wir uns vorangegraben. Und das ist natürlich extrem gefährlich und das musste also direkt verbaut werden. Wir haben dann also Stürze eingebaut, haben betoniert, haben uns dann tiefer gelegt und irgendwann öffnete sich dann so ein faustgroßes Loch und da kam ein riesen Nebelfahne raus und da war eigentlich klar, wir waren auf dem richtigen Weg. Eine Woche später haben wir das dann aufgemacht, kam in eine kleine Kammer und ich bin jetzt mit 63 nicht immer an allererster Stelle, meistens schon, aber nicht immer. Und da waren halt Jüngere dabei und dann ging es nicht mehr weiter. Ne? Und dann haben sie gesagt, komm, Stefan, komm mal runter. Und dann bin ich runtergekommen und habe gesagt, da waren so kleine Kristalle und diese Kristalle zeigen dem Höhlenforscher immer Luftzug an, wo Luftzug gewesen ist. Dann haben wir da gegraben, einen halben Meter und plötzlich brach die Erde ein und man guckte ins Schwarze. Ne? Und das war schon total geil, weil es war nicht das, was die Bundeswehr geordnet hat. Die Bundeswehr hatte diese kleinen Räume geordnet, die wir jetzt gefunden hatten. Und dann gibt es im westlichen Klutertberg, gibt es mitten in diesem Riffkalf so eine Sandsteinschicht. Die ist mega hart und schirmt wohl offensichtlich auch einiges ab. Und unter dieser Sandsteinschicht guckten wir dann in so einen großen Gang. Und dann sind wir da runter, haben noch Leitplanken gesetzt, damit dieser Erdfallkegel nicht nachrutscht. Und letztendlich runtergestiegen, gucken wir in 2 Meter hohen Gang. Etwas eng, muss man sich durchquetschen und dann kommt man in so einen Raum, so eine Wohnzimmergröße, 3 bis 4 Meter hoch und es kamen von vorne 2 Schutthalden runter. Ich habe schon gedacht, scheiße, das war's. Und dann aus dem Augenwinkel sehe ich so nach links, gucke ich in so eine Spalte und gucke in einen 5 Meter breiten Gang. Naja, und dann haben wir zuerst sind wir da reingekrabbelt. Dann konnten wir gebückt gehen und hinterher konnten wir laufen und dann war die Höhle entdeckt.
Was dann damit passiert, da sprechen wir gleich drüber. Man merkt jetzt schon, da ist eine ganze Menge Leidenschaft dabei. Ich freue mich sehr drauf und bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Flo Franke hier, guten Morgen. 18 nach 8, guten Morgen bei Radio Ennepe-Ruhr. Zurück im Gespräch mit Stefan Vogt, Höhlenforscher aus Ennepetal. Es wurde nämlich eine riesige neue Höhle am Klutertberg mit Tropfsteinen und fast 1000 Meter Längen entdeckt. Eine der Sensationsentdeckungen der letzten Jahre. Wir haben gerade schon gehört, wie ihr das Ganze entdeckt habt. Wie laufen denn jetzt konkret die Forschungen ab? Also was passiert da jetzt gerade in der Höhle?
Naja gut, Höhlenforschung ist ja nie eine One-Man-Show, das ist der gemeinnützige Arbeitskreis Klutertal e.V., so viel Zeit muss immer sein. Und wir sind da mit Herzblut dabei, teilweise mit 18 Leuten pro Einsatz. Ja. Und das allererste, das allerwichtigste bei der Höhlenforschung ist das Vermessen. Denn alle anderen Forschungen, alle anderen wissenschaftlichen Bearbeitungen können eigentlich erst starten, wenn es einen Plan der Höhle gibt, wo ich meine Punkte eintragen kann, wo ich Proben nehme, wo ich irgendwas sehe. Ne?
Das ist ja jetzt schon ganz spannend. Ich habe gelesen, es ist jetzt schon eine Großhöhle. Ne? Also obwohl ihr die jetzt gerade erst im Prinzip befahren seid, ja, ist jetzt schon klar, die ist so groß. Das Ding ist, oder?
Ja, das ist natürlich so. Es gibt eine internationale Einteilung. Ab 500 Meter Ganglänge ist man Großhöhle, ab 5 Kilometer ist man Riesenhöhle.
Ah, okay.
Und von daher ist das immer so eine Challenge für die Höhlenforscher. 500 Meter ist eine magische Zahl, 1000 auch nochmal. Dann kommt man in die Liste der längsten Höhlen Deutschlands. Das sind natürlich nur Zahlen. Die wissenschaftliche Wert einer Höhle, der macht sich natürlich nicht an Zahlen fest. Ne? Einer der wichtigsten Höhlen in Nordrhein-Westfalen ist die kleine Feldhofer Kirche im Neandertal. Die war 5 Meter lang. Die ist deshalb so wichtig, weil der Neandertaler da drin geworden ist.
Was ist denn so wichtig wissenschaftlich an der Höhlenforschung? Also warum ist das toll, dass wir die jetzt entdeckt haben und was findet ihr daraus?
Naja, das Erste ist, es ist die einzige unberührte Natur, die wir in Europa haben. Alle Wälder sind alle schon mal gerodet worden. Jeder Acker ist schon 50 Mal umgegraben worden. Es gibt vielleicht auch mit Ausnahme von einzelnen Felswänden keine wirklich unberührte Natur in Europa. aber unter unseren Füßen. Da ist ein Kontinent, der ist weitestgehend noch unbekannt. Wir denken, wir schätzen mal auf 20%, was wir bisher gefunden haben. Und da ist es wirklich so, da ist alles noch erhalten. Ne? Und Höhlen sind eben nicht nur spannende, dunkle Orte, in denen man was entdecken kann, sondern Höhlen sind Schatzkammern. Nicht in Form von Gold und Diamanten, sondern von wissenschaftlichen Schätzen. Also alles, was an der Oberfläche schon lange, lange abgetragen worden ist, zerstört worden ist, hat sich in Höhlen erhalten. Zum Beispiel sind Tropfsteine nicht nur schön anzuschauen, sondern sie beinhalten praktisch Informationen vom Klima der letzten 30, 40, 50, 100.000 Jahre, je nachdem wie alt sie sind. Wir haben kryogene Kalzite, das sieht aus wie so ein gruseliges Zeug, so Kristallknirsch, Streusalz ungefähr. Ja, das sind Kristalle, die bilden sich nur in Eiswasserpfützen und die lassen sich sogar datieren. Und da wissen wir, das ist praktisch am Ende der letzten Eiszeit passiert, dass das vor 10.000 Jahren waren diese Höhlen alle noch zugefroren.
Ne? Vielleicht ganz kurz, was war die größte Überraschung, die dir bis jetzt in der Höhle begegnet ist?
Naja, die größte Überraschung war, wir haben große Gänge gefunden, das war genial, aber der Klutertbech ist immer für eine Überraschung gut.
Das merken wir in den letzten Wochen.
Genau, aber das Geilste war eigentlich, wir hatten den Namen dieser Höhle ja als, bevor wir die Höhle eigentlich entdeckt haben. Mhm. Das ist mir noch nie passiert. Ich mache jetzt Höhlenforschung seit 79. Und dass man den Namen vorher hat als man die Höhle, das ist schon echt spooky, ja. Und dann sind wir da rein. Die Höhle war toll. Paradieshöhle verlangt natürlich nach mehr. Und dann gab es einen Spalt, den haben wir erst gar nicht vermessen, weil das ging zum Hang. Ne? Und dann quetsche ich mich da durch und denke, naja, da kommen noch so ein paar Meter. Und plötzlich öffnet sich nach rechts und links ein riesiger Tunnel, 5 bis 7 Meter breit, 3 bis 5 Meter hoch, 100 Meter lang, voller Tropfsteine. Und das ist absolut außergewöhnlich für den Klutertbech. Das gibt's sonst nirgendwo, ne? Und wenn man die Bilder sieht, dann meint man, man ist in einer Schauhöhle, ja. Und das ist wirklich irre.
Verlinken wir euch auf jeden Fall auch auf radio-ennepe-ruhr.de. Wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten um 9:30. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil du mit so einer Passion drüber sprichst, dass man direkt angesteckt wird. Also ich will auf jeden Fall mehr hören von der Höhle. Guten Morgen bei Radio Ennepe-Ruhr. 8.38 Uhr. Guten Morgen bei Radio Ennepe-Ruhr. Es ist eine kleine Sensation oder sogar eine große Sensation. Unter einem Tennisplatz am Klutertberg wurde eine neue riesige Höhle entdeckt mit Tropfsteinen und riesigen Gängen. Höhlenforscher Stefan Vogt ist heute Morgen bei mir. Wir sprechen drüber. Und ich habe gelesen, du sagst, die Höhle ist wie ein kleines Wunder.
Ja, natürlich, ne? Weil sie eben alle möglichen Geheimnisse birgt und die können wir jetzt lösen. Ne? Höhlen sind also Klimaarchive zum Beispiel. Ne? In der Höhlentemperatur spiegelt sich immer die Jahresdurchschnittstemperatur des Gebietes wieder. Also draußen kann man eigentlich nur Wetter messen, aber Höhlen zeigen dir, ob es wirklich einen Klimawandel gibt. Und natürlich gibt es Klimawandel, Klimawandel gibt es immer schon. Man kann aber feststellen, dass es wirklich diese 1,5 Grad sind, die man uns sagt, ne? Das ist, stimmt wirklich. Ne? Und dazu kommen natürlich noch viele andere Sachen. Wir können Einblicke nehmen in die Entwicklung des Lebens. In Höhlen haben sich praktisch Tiere entwickelt, die vollständig unabhängig sind von Tageslicht, ne? Die sehr wenig zu essen haben und die sich speziell an diese Biotope angepasst haben. Ne? Und da sieht man, was im Leben möglich ist. Ne? Also das Leben findet immer einen Weg. Das kann man so als tröstliche Nachricht mal sagen.
Das klingt ein bisschen wie unser Volontär, Lukas. Ohne Sonnenlicht und Essen. Was genau ist denn mit eurer Höhle geplant? Sag mal? Also soll die mal zu begehen sein? Ist das dann so wie in der Klutert-Höhle oder ist die rein für die Wissenschaft? Was habt ihr damit vor?
Naja, also solche Höhlen sind einfach viel zu sensibel, dass man da mit Leuten durchgehen kann. Dazu kommt natürlich, dass beim heutigen Sicherheitswahn die Einrichtung einer neuen Schauhöhle jenseits von Gut und Böse ist, weil die Vorgaben wären so irre, dass man es gar nicht aushalten könnte. Aber wir haben ja die Klutert-Höhle für die Menschen. Ne? Und wir Höhlenforscher sprechen immer von Opferhöhlen. Ne? Mhm. Es wird eine Höhle geopfert für die Öffentlichkeit, die anderen bleiben zu. Mhm. Aber wir haben ja jetzt mit dem Projekt Klutopia, was von der Stadt Ennepetal und dem Arbeitskreis angestoßen worden ist, 700.000 Euro zur Verfügung, um im Eingangsgebäude der Klutert-Höhle die anderen Höhlen auch darzustellen. Und zwar heißt das ja auf Neudeutsch Augmented Reality. Dann guckt man sich so einen 4D-Film an und da werden dann Bilder zu sehen sein von diesen neuen Höhlen, weil das ist ja nicht die einzige neue Höhle, Sakkaloi ist ja auch dazugekommen. Mhm. Und da gibt es einen Wanderweg, wo man also praktisch an den Originalpunkten wirklich mit QR unter die Oberfläche gucken kann mit seinem Handy und einem dann erklärt wird, was da für Schätze unter deinen Füßen sind, ja teilweise nur 10 Meter unter der Grasnarbe. Und das ist natürlich sensationell.
Als die Höhle gefunden wurde, ging das ja wirklich deutschlandweit durch die Medien. Ne? Also es wurde ja überall eigentlich dann erzählt. Hast du sofort damit gerechnet, dass das so eine große mediale Berichterstattung gibt, dass das so was Besonderes ist?
Naja, Höhlen faszinieren immer. Ne? Mhm. Also ohne Höhlen wären wir nicht die, die wir wären. Und Menschen sind immer fasziniert von Neugier. Ne? Neugier treibt uns an. Es gibt zwei Arten, was uns antreibt. Die Neugier, das Positive, die Habgier, das Negative. Aber Neugier ist das, was uns vorantreibt, sonst säßen wir immer noch auf dem Baum. Ne? Warum ist Kolumbus losgefahren? Ne? Weil er wissen wollte, was hinter dem großen Teich ist. Ne? Und so ist es auch mit unseren Vorfahren. Was ist hinter dem nächsten Berg gewesen? Warum rollt das eckige Rad nicht? Muss ich dann noch ein paar Ecken abschlagen? Ja, vielleicht, dass es dann rollt. Ja. Und so sind wir. Und das kann man eben in der Höhlenforschung in Deutschland als einzige Stelle noch ausleben. Ne? Jeder Gipfel ist erstiegen, jede Felswand erklettert, jeder See durchtaucht. Es gibt noch ein paar Stellen in der Tiefsee, ist jetzt zu teuer für uns oder im Weltraum, kann ich mir auch schlecht vorstellen für die Masse der Leute. Aber unter unseren Füßen gibt es einen Kontinent, von dem wir nur Bruchteile kennen. Und das ist so spannend. Selbst bei uns, man braucht nicht an den Arsch der Welt zu fahren nach Papua-Neuguinea, das kann man Neuland hier im Ennepe-Ruhr-Kreis erforschen. Geil.
Wie bist du denn neugierig geworden? Also du hast jetzt so schön erzählt, ach, das, die Neugier treibt einen an, aber wie hat das mit dir angefangen, mit der Begeisterung für Höhlen?
Naja, meine Eltern sind immer mit uns in Deutschland in Urlaub gefahren und da waren wir irgendwann in der Schwäbischen Alb, die sind bekannt für Höhlen, da haben sie mir dann so einen Jugendroman geschenkt, ne? Das war so ein Professor, der hat das für seine Kinder 18 noch was geschrieben, ging um Steinzeitmenschen in Höhlen und diese Höhlen waren alle real, das andere war natürlich Fiktion, ja. Und die haben uns dann angeguckt, ne? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, in Edemzahl gibt es ja auch Höhlen, Gluterthöhle, ne? Hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm und dann bin ich dann alleine mit meinem Bruder oder mit Freunden mit dem Fahrrad zu einer Höhle gefahren, damals waren die noch offen, sind da reingegangen, naja, und wie Eltern so sind, oh, der Junge wird sterben, da hat sich gerade so ein Verein gebildet, ja. Lass den mal da rein, dann können die den im Zaum halten, aber wenn man mit anderen Verrückten zusammen ist, wird es ja eher noch schlimmer. Und eigentlich, wenn man das erste Mal diesen Kick hat, ja, dass man eine Neuland betreten hat, dass man gegraben hat, man guckt in Schwarze, dann geht man da rein und weiß, man ist der erste Mensch, dann ist es so ein bisschen wie eine Droge, glaube ich.
Ich finde gut, dass es so gekommen ist. Du hast eine ganze Menge entdeckt und wir sprechen gleich nochmal weiter drüber. Stefan Vogt ist das, Höhlenforscher aus Ennepetal. Guten Morgen bei Radio Ennepe Ruhr. Uptown Girl singt Billy Joel. Ja, Untergrundmann, sag ich zu Stefan Vogt. Guten Morgen, Höhlenforscher aus Ennepetal. Wir sprechen heute über die neu entdeckte Paradieshöhle am Klutertberg. Stefan, du hast gerade off-air mir vorgeschwärmt, überhaupt von dem Konstrukt Kluterthöhle, nationales Naturmonument. Wieso, also vielleicht hol mal die Hörer dazu. Was ist das Besondere an diesem nationalen Naturmonument?
Naja, einmal, es gibt 6 nationale Naturmonumente in Deutschland. Eins davon ist die Kluterthöhle. Das ist schon mal eine Ehre, weil nationale Naturmonumente sind also so bedeutend, dass sie von nationaler Bedeutung sind, wie der Name schon sagt. Ja? Und bei der Kluterthöhle ist eigentlich das Besondere, dass wir in dieser winzigen Riffkalklinse aus dem Devon von vor 385 Millionen Jahren ein so super geil erhaltenes Riff haben aus diesem Erdzeitalter, dass man da heute Studien zur Ökologie dieses Riffes machen kann. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir begutachten die Ökologie eines Riffes, was von 385 Millionen Jahre tot ist. Mhm. Ja? Das ist einmal die Bedeutung. Das andere ist die Bedeutung dieser unglaublich dichten Anzahl von Höhlengängen in diesem Bereich, wo jetzt die Paradieshöhle auch noch dazuhört. Wir haben praktisch das nochmal vermehrt. Es war ja vorher schon da eigentlich, ja nur für Menschen vermehrt, ne? Und das zeigt uns, dass dieser Berg ein ganz besonderer Berg nicht nur im Ennepe-Ruhr-Kreis ist, sondern in ganz Deutschland.
Das Besondere bei euch ist ja auch, ihr macht das alles ehrenamtlich, ne? Der Arbeitskreis Kluterthöhle wird komplett ehrenamtlich betrieben.
Ja, natürlich. Das finde ich natürlich zum einen auch sehr wichtig, weil wir sind dann auch politisch und von dem, was wir erzählen, unabhängig. Ja? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, weil das nationale Naturmonument Kluterthöhle ist das einzige, was aus dem Ehrenamt kommt. Alle anderen nationalen Naturmonumente wurden vom Staat für den Staat ausgerufen. Das ist sehr schwierig, wenn es um Gelder geht, weil man kann das vielleicht so sagen, das Ehrenamt wird in jeder Sonntagsrede hervorgehoben, aber wenn es dann wirklich um die Unterstützung geht, ist dann oft auch heiße Luft. Nicht immer, wir haben auch andere Erfahrungen gemacht, aber oft ist es so. Und ich finde, wir kämpfen jetzt um dieses nationale Naturmonument. Da sind alle, auch die alten Höhlen dabei, die Bismarckhöhle zum Beispiel, die sehr viel Schäden erlitten hat, weil sie im Zweiten Weltkrieg ausgebaut worden ist zum Bunker. Und ich finde, dass das das Mindeste ist, was ein Staat machen kann, Gelder bereitzustellen, um Schäden, die Menschen in einem nationalen Naturmonument angerichtet haben, zu beseitigen.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, Gelder sind wichtig für euch. Wie kann man euch denn unterstützen? Also geht das?
Ja, also wir haben gerade jetzt im Moment dieses Jahr ein Loch, was wir demnächst versuchen durch Crowdfunding zu schließen.
Also
weil wir
Finanzloch,
wollen,
ne?
Ja, kein Loch also mehr. Wir haben immer Löcher. Und wir haben letztes Jahr schon alles zusammengekratzt, um diese Sanierung der Bismarckhöhle nicht sterben zu lassen. Und da sind so sensationelle Ergebnisse bei rausgekommen. Und dieses Jahr wird es nochmal eng. Und danach hoffe ich, dass dann die Unstimmigkeiten zwischen den Verwaltungen und uns gelöst sind. Aber da brauchen wir dieses Jahr nochmal finanzielle Unterstützung. Wir werden also so ein Crowdfunding machen, weil es einfach auch neben der körperlichen Arbeit auch einfach Geld kostet, diese Reparaturen durchzuführen.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt als Hörer draußen denke, ach, hör mal, hätte ich total Lust drauf, mich da auch zu engagieren. Sucht ihr Leute, die auch mit euch in die Höhle gehen?
Immer. Wir sind für jeden offen. Und das ist eigentlich das Tolle am Arbeitskreis Grün. Natürlich, jeder kann bei uns Mitglied werden. Das hat auch mit der körperlichen Konstitution nichts zu tun, weil Höhlenforschung ist interdisziplinär. Wir haben auch Leute, die sich in Archiven umtreiben und dort aus alten Zeitungsartikeln, spannend wie im Krimi, Informationen über Höhlen greifen können, die schon lange verschüttet sind und die wir versuchen wieder aufzumachen. Ist im Wuppertal an mehreren Stellen zum Beispiel. Hat das funktioniert, ja? Und das ist mega spannend. Und wir haben unsere Mitgliederzahl, weil wir, offen auftreten, für jeden offen sind, alle Leute mitnehmen und auch bei Corona die Türen nicht geschlossen hatten, haben wir unsere Mitgliedszahl verdoppelt. Wir haben jetzt 206 Mitglieder, die sind nicht alle aktiv, man kann auch Fördermitglied werden, das heißt, man unterstützt den Verein nur mit einer, mit einem Vereinsbeitrag von unglaublichen 16 Euro im Jahr. Mhm. Aber das ist auch wichtig.
Ne? Ja, hast du einen dabei? Ich unterschreibe sofort, wirklich.
Ja, klar, kann man sich runterladen also, im Internet.
Unterstütze ich. Ich trage mich heute AKKH ein, versprochen.
So. Internetseite.
Also das mache ich schon mal. Vielleicht einmal zum Schluss, was würdest du dir wünschen für die nächste Zeit in der Paradieshöhle?
Ja, also der Traum ist natürlich die Verbindung mit dem Kluter-Höhlensystem. Wir sind jetzt noch 20 Meter von der Bismarckhöhle entfernt, 8 Meter von der Russenhöhle, also das hat sich schon bewahrheitet, aber 20 Meter von der Bismarckhöhle, wenn es uns gelingt, wirklich die Verbindung zu schaffen, wird die Kluter-Höhle über 10 Kilometer lang sein, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in diesem winzigen Berg, 10 Kilometer Ganglänge in einer 10 Meter dicken Kalkschicht. Unglaublich, einmalig für ganz Deutschland.
Ja, und da habe ich schon gelernt, das wäre dann eine Riesenhöhle, ne?
Jawohl.
So ist es. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg beim Erkunden. Wir verfolgen das hier natürlich weiter. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und so ein bisschen in diese Höhlenwelt einzutauchen. Glück auf, sagt man bei euch, ne?
Glück auf!
Radio Ennepe Ruhr am Morgen mit Flo Franke.